Moin, liebe Community, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 90 Plus On Air. Und das ist jetzt heute am Montag, Aufnahmetag, mal so ein kleines Special haben wir uns vorbereitet. Es ist eine Diskussion mit Pit Gottschalk. Ihr findet ihn auf Twitter, @PitGottschalk, da alles klein geschrieben. Auch auf Facebook aktiv und seit diesem Jahr Chefredakteur Sport der Funke Mediengruppe, vorher unter anderem auch bei Sportbild. Erstmal natürlich begrüße ich dich ganz herzlich und kurz die Frage, das erste Jahr so als Chef von Funke gut verlaufen, zufrieden, weil ist ja jetzt so, in der Zeit blickt man natürlich ein bisschen gerne zurück. Alles gut soweit oder wie sieht's aus?
Naja, ich war ja ein paar Tage weg vom Fußball und bin seit diesem Jahr wieder mittendrin im Fußballgeschehen. Und wo kann man das besser als mitten im Revier? Es ist ein Traumberuf, den ich hier habe, wenn ich am Nachmittag hier sitze und mit der Arbeit so langsam zu Ende komme, dann entscheide ich, fahre ich rechts rum, fahre ich links rum auf der A40, um dann Fußballspiele zu gucken. Und was will man mehr als für sein Hobby noch bezahlt werden? Also ich habe eine Menge Spaß, kann ich nicht anders sagen, und bin ganz froh, hier am Pott zu sein.
Sehr schöne Sache. Wir haben uns diese Woche als Thema mit dir rausgesucht, Videobeweis, ja oder nein, es ist eine Diskussion, die geht schon richtig lange und natürlich wird sie jetzt auch wieder befeuert durch den Aufhänger, durch die Schwalbe von Timo Werner. Ich glaube, so klar müssen und er führt gar keinen Weg dran vorbei, das so zu sagen. Plus natürlich die Diskussion dann um den Schiedsrichter. Ganz kurz die Frage an dich, was muss es jetzt überhaupt eigentlich für Folgen haben? Einmal für Werner und Dankert, also es wurde ja schon viel diskutiert. Wie ist da deine Meinung? Was müssen die beiden eigentlich jetzt erfahren?
Also meine Meinung ist relativ eindeutig. Timo Werner hat einen Betrug begangen. Jetzt ist das im Fußball ohne weitreichende Folge, im Sinne von, hat er niemanden umgebracht oder jemanden verletzt, aber er hat sich einen Vorteil erschlichen. Der Schiedsrichter hat das nicht gesehen, ist also darauf reingefallen. Der Schiedsrichter hat dann auch sich falsch verhalten. Er hätte ja den Spieler zum Beispiel fragen können. Der Spieler hat anschließend versucht, das zu verschleiern. Fährmann hat zu Unrecht Geld bekommen. So, und unterm Strich kann es doch nur zwei Folgen haben oder hätte haben können. Erste Folge ist, Timo Werner wird gesperrt, so wie 1995 Andreas Möller. Mhm. Und der Schiedsrichter Bastian Dank und eine Kunstpause, um sich, sag mal, von den Diskussionen ein bisschen zu erholen und mit frischem Mut im neuen Jahr wieder in die Bundesliga zu kehren. Was das Erste betrifft, hat der DFB eine klare Entscheidung getroffen und hat Timo Werner nicht gesperrt. Damit muss man jetzt leben. Timo Werner, glaube ich, ist das neue Maskottchen von den Schalke-Anhängern. So, und die bisherigen Entscheidungen zu diesem Fall finde ich einfach doof, einfach weil sie ungerecht sind. Das ist meine Meinung dazu.
Wieso wird denn aber jetzt eigentlich aus dieser besonderen Schwalbe so ein Hype gemacht, sage ich einfach mal? Also ist es wegen der generellen Diskussion auch um Leipzig und so die Traditionsgeschichte und die Entstehung? Oder auch jetzt, was du gerade auch beschrieben hast mit dem Verhalten vom Verein, ja, Rangnick, Werner haben ja nach dem Spiel nicht so wirklich da sich klar zu bekannt. Und auch jetzt erst heute hat sich Rangnick, glaube ich, geäußert und gesagt, okay, ist doch eine Schwalbe, nachdem er zuvor gesagt hat, nee, war auf jeden Fall keine. Warum aus dieser Schwalbe jetzt so ein Hype? Aus diesen Gründen oder ein ganz anderer?
Nee, ich glaube, das hat mit Red Bull und Ballsport, Rasenballsport, glaube ich, heißt genau, Leipzig hat das jetzt weniger zu tun. Das hätte gegen jede andere Mannschaft, sag mal, zu diesen Diskussionen geführt. Und die Kommunikationsabteilung von RB Leipzig funktioniert sehr gut. Sie haben den Spieler sofort nach dem Spiel gebrieft, dass er in die Kameras etwas erzählt von, er sei von Naldo festgehalten. Wenn man sich die Fernsehbilder genauer anguckt, sieht man natürlich sofort, dass das Quatsch ist. Naldo hatte dann mit dem Unfall überhaupt nichts mehr zu tun. Es war eine klassische Schwalbe. Rangnick hat es zuerst dementiert. Timo Werner nicht ganz sich dazu bekannt. Dann stand natürlich eine Reihe von Spekulationen, auch befeuert dadurch, was die Spieler untereinander auf dem Spielfeld gesagt haben. Und der Schiedsrichter hatte Timo Werner nicht gehört oder ihm nicht zugehört, und sonst hätte er auch die gelbe Karte zurückgenommen. Und so entsteht dann halt eine Diskussion danach durch Unklarheiten, durch Missverständnisse. Insofern merken wir, es hat mit den Vorbehalten gegenüber neureichen Clubs wie RB Leipzig weniger zu tun. Naja, wir hatten als Journalisten eine Menge zu schreiben. Letzten Endes, es ist ja auch alles nur halb so wild. Die Schalker haben das Spiel wegen des Elfmeters verloren, sondern wegen der zweiten Halbzeit.
Auf jeden Fall, ja. Jetzt könnte man das natürlich auch als Anlass wieder nehmen, oder es wird, glaube ich, auch von Rangnick als Anlass dazu genommen, um die Debatte um den Videobeweis wieder einzuführen. Videobeweis ja oder nein, das ist eine Diskussion, glaube ich, die führen wir nicht erst seit heute und seit gestern, sondern ich habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht. Es gibt da Meinungen schon 2005 und es reicht auch schon ein bisschen weiter zurück. Dann ist es immer wieder so ein bisschen verschwunden und bei krassen Entscheidungen wieder hochgekommen. Ne? Also Phantom-Tor Kießling, diverse Ellbogenschläge, die nicht geahndet wurden. Und warum gibt es denn aber noch so keine klare Einigung darüber, wir machen's oder wir machen's nicht?
Ich möchte etwas vorneweg sagen, den Videobeweis. Zeit meines Lebens war ich gegen den Videobeweis. Und zwar aus einem einfachen Grund, der Fußball hat 17 Regeln und weil es so schon einfach ist, liegen so viele Leute. Das war meine Meinung bisher. Aber ich kann nicht den Ärger verstehen, wenn so eklatante Fehler passieren und niemand kann sie korrigieren. Ich war ja im Stadion jetzt in Leipzig, als das passiert ist, diese Schwalbe, und ich habe es dann am eigenen Leib erlebt. Und ich sah im gesamten Bewegungsablauf sofort, das war kein Foul. Und als ich dann das Glück hatte, sofort die Wiederholung im Fernsehen zu sehen, wurden aus 95% 100% und mir war klar, das ist eine Schwalbe. Und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen glasklare und richtige Entscheidungen haben. Und wenn der Videobeweis am Spielfeldrand helfen kann, die falschen Entscheidungen zu reduzieren, dann bin ich inzwischen dafür, dass man den Videobeweis einführt. In anderen Sportarten, ich denke jetzt an American Football, klappt das sehr gut, beim Tennis klappt das sehr gut. Es gibt auch da ein Regelwerk, wann man den nutzen darf und wann nicht. Das würde funktionieren. Warum macht man das nicht? Das war ja die Frage bisher. Ja, weil es halt aufwendig ist. Wie weit geht man aber runter? Erste Liga, nur zweite Liga, was Profiliga ist. Was ist denn in der dritten Liga? Nehmen die noch mit? Was kostet das? Können sich diese Vereine das leisten, die sowieso immer hart an der Lizenzgrenze sich herumhangeln? Da sind noch so viele unbeantwortete Fragen, dass ich glaube, dass man erst diese Antworten finden muss, bevor man das flächendeckend einführt. Es wird einige Tests geben, die werden auch positiv verlaufen. Es wird trotzdem noch strittige Entscheidungen geben, aber halt wesentlich weniger. Denke sich nur mal diesen schlimmen Fall aus, es wird das dritte Tor von Wembley 1966 nicht geben. Es würde ja etwas in der Fußballhistorie fehlen. Ja. Und das sollte man, wenn man schon sich der Tradition verhaftet fühlt, sollte man auch nochmal bedenken.
Würde es denn jetzt überhaupt was bringen, wenn wir dann den berühmt-berüchtigten Videoschiedsrichter einführen? Das heißt, ein Mann entscheidet anhand der Videobilder, ist es jetzt oder ist es nicht? Da könnte es ja auch mal wieder zu Fehlern kommen in der Wahrnehmung. Oder man minimiert sie, aber ich glaube, man könnte sie nie ganz ausmerzen, oder?
Ja, tatsächlich ist das so. Aber dann glaube ich, das kann man relativ schnell gelöst. Man stellt sich jetzt vor, wie entstehen denn strittige Situationen? Eine Mannschaft hat einen Vorteil und die andere Seite sieht sich benachteiligt und beschwert sich darüber. Und in bestimmt 99,5% der Fälle sagt der Schiedsrichter, lass mich bitte in Ruhe. Wenn man dann sagen kann, zweimal im Spiel oder dreimal im Spiel bestehe ich darauf, dass der Schiedsrichter sich diese Szene nochmal auf dem TV-Screen anguckt, um so neu zu entscheiden.
So wie beim Hockey, ne? Ja.
Hatte ich Recht, dann habe ich dieses Recht verwirkt. Hatte ich Unrecht, dann habe ich das Recht verwirkt und der andere ist vielleicht dran. So ähnlich läuft es beim Tennis. Das könnte funktionieren.
Bei Deutschland gegen Italien gab es das jetzt. Da wurde es getestet. Da hat der Videoschiedsrichter auch zum Beispiel beim Abseitstor von Kevin Volland sich das ganz genau ansehen können. Das hat dem Schiedsrichter auch geholfen. Also Infantino, der FIFA-Boss, sagt, es war richtig positiv. Aber was glaubst du, wie realistisch ist es denn überhaupt jetzt, dass die Einführung A dauerhaft geschieht und B in absehbarer Zeit? Das wohl eher nicht, ne?
Die Einführung wird passieren. Das ist nicht mehr aufzuhalten. Die entscheidende Frage ist nur, wann? Wann hat man ein verlässliches System, das in der Praxis auch alle Belastungen standhält? Ne? Denken wir nur mal an, es regnet wie verrückt. Arbeitet das System auch so? All das muss man jetzt testen. Aber dass dieser Wiederbeweis kommen wird, ich glaube, da muss man realistisch genug sein, das steht außer Frage. Die Frage ist nur noch, wann. Und wenn das jetzt schon in einem Länderspiel zwischen zwei ruhmreichen Mannschaften getestet wird, dann ist das ein sicherer Indikator, dass wir vielleicht innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre damit rechnen können, dass es eingeführt wird. Vielleicht zur nächsten Weltmeisterschaft in, sag mal, Perfektion, sodass es verbindlich für alle ist.
Das wäre auf jeden Fall auch der Wert, den sich Infantino vorstellt, hat er immer wieder betont. In der Bundesliga, gehen wir nochmal darauf ein, wird es ja auch ein bisschen getestet ab nächster Saison, aber alles noch offline und auch ohne Einwirkung in das Spielgeschehen. Ist das jetzt richtig oder das richtige Vorgehen aus deiner Sicht oder zu langsam und zu halbherzig, dass man da eher lieber noch so ein bisschen auf die Schiene Zeit spielt?
Wir erinnern uns an eine Markierung bei Freistoß mit einem Art Rasierschaum, zu sagen, wie weit die Mauer wegstehen muss. Selbst da hat es ein bisschen gedauert, diese Lappalie einzuführen, zumindest in Deutschland. Bei so einer technischen Geschichte finde ich es richtig, wenn es ausgiebig getestet wird. Es wird ja in 98% der Fälle gut gehen. Aber wenn es versagt, das System, in diesen 2%, dann wird es eine unglaubliche Diskussion geben und vielleicht Wettbewerbsverzerrung. Und da möchte man von Seite sicher sein, dass alles ordnungsgemäß und reibungslos läuft. Ich finde das richtig. Da geht tatsächlich Qualität vor Zeit. Es wird dem Fußball ja nichts weggenommen. Es läuft ja alles weiter wie bisher. Und irgendwann wird man dem Fußball eine neue Qualität geben, indem man strittige Entscheidungen überprüfen kann, und zwar vor Ort.
Wie wird das denn dann aufgenommen werden? Also es wird sicherlich zwei Lager geben. Die einen sagen, ja, wir haben dadurch weniger Fehlentscheidungen, weniger Benachteiligung, weniger Diskussion. Dann wird es natürlich aber auch die Romantiker geben, die sagen, Fehler gehören dazu. Das ist ja auch das Beispiel von Wembley. Da fehlt ein Stück Geschichte, die wird es auch geben. Wie stark werden die Diskussionen und werden die dann auch vielleicht nach einer Zeit abebben, wenn dann so positive Beispiele kommen, oder wird das richtig hitzig?
Die Diskussion wird ziemlich hitzig werden, aber die Diskussion wird nach 2-3 Monaten abebben, weil dann sind ja alle Argumente auf dem Tisch und dann wird die eine Seite merken, dass es nicht mehr zu ändern ist. Aber man muss sich mit der Realität auseinandersetzen. Ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass Fußballer schwarze Schuhe anziehen, weil ich damit auch groß geworden bin. Der Fußball entwickelt sich weiter, der Fußball ist dynamisch und man muss auch mit der Zeit gehen. Heute ist technisch einiges möglich, was vor Jahren nicht möglich war. Vielleicht hätte man sonst die Technik schon viel früher gehabt. Ja. Insofern lass uns das Beste draus machen, wenn es nicht zu verhindern ist, so dass es halt gerecht ist und unser Spiel nicht kaputt macht. Darüber müssen wir nachdenken und nicht darüber, wie kann man das verhindern. Wie mit RB Leipzig. Jetzt kann man sich unglaublich aufregen über RB Leipzig, aber der Verein ist jetzt da, also muss man gegen ihn spielen. Und in der Rückrunde wird es vielleicht auch weniger Proteste als in der Hinrunde geben.
Wo sieht Pit Gottschalk den Fußball überhaupt in der Zukunft?
Oh, wenn ich das wüsste. Also ich glaube, dass es immer dynamischer wird. Wird immer wieder besser bezahlt. Die Teamfähigkeiten werden immer besser. Sich die Spieler durchsetzen, die nicht nur auf höchstem Niveau mit dem Ball umgehen können, sondern die feilschnell sind und echt auch Typen sind. Ich denke da ganz bewusst an Aubameyang. Ja, solche Leute mag man, die stellt man gerne dar, die feiert man auch gerne, die mögen Fans. Dahin wird sich der Fußball entwickeln. Und damit man solche Spieler auch finanzieren kann, wird es ganz neue Finanzierungsmethoden geben. Red Bull ist da, glaube ich, nur der Anfang. Manche werden sagen, ein schlechtes Beispiel. Ich finde es nicht so kritisch. Es gibt schlechtere Beispiele. Ich denke da an 1860 München mit dem Scheich, der da alle Leute rauswirft. Aber diese Refinanzierung von Fußballspielen oder von Fußballvereinen wird das treibende Thema sein, um in diesem spektakulären Zirkus mithalten zu können. Die Entwicklung wird dahingehend, dass so Traditionsvereine, ich denke jetzt da mal an Kaiserslautern, Rot-Weiß Essen, dass die es schwer, wenn sie diesen neuen Weg nicht mitgehen wollen oder können. Und Vereine, wie wir sie heute in der Bundesliga haben, Hoffenheim, Leipzig, guck mal ein bisschen nach Heidenheim, was dann machen, die manifestieren sich auch da ganz oben hin, setzen sich oben fest. Das werden Vereine sein, die eine neue Farbe reinbringen in die Bundesliga. Ist das neu? Nein. In den 80er Jahren hießen diese Vereine beispielsweise Waldhof Mannheim oder den anderen Verein mit dem Geld, der wieder vergessen, weil er verschwunden ist. Aber so ist mal der Fußball einer Veränderung unterzogen und ich glaube, dass noch mehr Geld im Spiel sein wird und dann damit alles noch spektakulärer wird.
Jetzt gibt es ja einige, die sagen...
Ich hoffe, es kommt nicht so negativ rüber.
Nee, auf gar keinen Fall. Also das ist ja natürlich in Zeiten von Globalisierung und so auch in der Weltgeschichte zu beobachten. Und warum sollte es dann nicht auf Fußball übertragen werden? Ich meine, wir haben jetzt schon so viele Summen drin in England und die Liga in Deutschland möchte nachziehen, ganz, ganz klar. Und da sehe ich das genauso. Jetzt gibt's aber einige, die sagen, der Fußball wird dann irgendwann sich selber auffressen, ja, wird implodieren. Wenn man doch aber mit der Zeit geht, wie du es angesprochen hast, wenn man diese Wege annimmt, dann dürfte das eigentlich gar nicht geschehen. Und eigentlich steckt auch zu viel im Fußball drin, dass der sich selber kaputt macht, oder?
Ja, die Gefahr, dass es zum Blase handelt, die sehe ich schon auch. Also das kann man auch nicht von der Hand weisen. Ich glaube nicht, dass der Fußball als Sportart kaputt geht, aber es sind schon Vereine, gucken wir mal nach Hamburg, beim Hamburger SV, die stehen auf tönernen Füßen. Ne? Die können ganz schnell umkippen, wenn Herr Kühne, der als Geldgeber plötzlich sagt, ich mag das Spielzeug nicht mehr. Mhm. Dann geht so ein Hamburger SV als Gründungsmitglied schon mal runter in die zweite und wenn die Lizenz nicht kommt, sogar in eine tiefere Liga. Das kann schon alles passieren. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Was die Vereine halt tun und sogar die Traditionsvereine, deswegen verstehe ich manchmal die Diskussion nicht, sie versuchen sich neue Geldquellen zu erschließen, um ihr Spektakel aufrechtzuerhalten. Borussia Dortmund beispielsweise, Jörg Heinrich geholt, damit Essen auch ein Herz hat für Borussia Dortmund im Westen, haben die Idee, damit man Bezug hat zu Südamerika und den Weltmeister Karl-Heinz Riedle für den asiatischen Raum. Das macht man ja nicht nur, weil das alles nette Kerle sind, sondern auch, um einen Botschafter in neuen Märkten zu haben und dort Fans und damit auch Leute, die Geld geben für den Verein, sich zu erschließen. Das sind die englischen Vereine erstens schon viel weiter und zweitens auch bevorzugt durch die Commonwealth-Staaten, sind die haben einen ganz anderen Bezug zum Beispiel zu Australien oder zu Fernasien. Die deutsche Fußballliga sponsert auch diese Reisen, um es den Vereinen, sagen wir mal, etwas attraktiver erscheinen zu lassen. Aber dann sieht man, man wird noch ein paar Jahre diesen Kommerz verfüttern können, dass das mal sich kippt. Das ist in jedem Wirtschaftsbetrieb so, kann passieren, mag die Wahrscheinlichkeit auch nicht so groß sein.
Pit Gottschalk. Auf Twitter, @PitGottschalk, ganz klein, auf Facebook zu finden. Gerne da vorbeischauen. Danke, vielen Dank für diese sehr interessante Diskussion. Ich denke, wir haben da nicht nur über den Videobeweis geredet und über die Technik generell im Fußball, sondern auch uns die Frage gestellt, was überhaupt in der Zukunft passieren kann, wie es aussehen wird. Es ist alles Spekulation, wir wissen es nicht. Wir können einfach nur zuschauen und trotzdem noch so weit genießen, wie es uns einfach möglich ist. Nochmal vielen Dank und schönen Abend noch.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank und tschüss.